Heute kommen wir in der Genesis-Reihe zu diesem Thema Gott und Intimität. Wir haben in der ersten Einheit ja zusammen gesehen, Gott möchte uns Raum schenken zum Leben. Und ich habe euch heute zum letzten Mal die Pflanze nochmal mitgebracht. Und ich war jetzt im Urlaub, muss sagen, ich war richtig erstaunt. Ich hätte eigentlich so einen Schimmelhaufen erwartet. Und jetzt denkt vielleicht weiter, okay, der hat sich selber einen Fuß gelegt. Der sieht doch ganz toll aus. Raum zum Leben kann ja auch einengen funktionieren. Aber ich muss sagen, das wurde mir tatsächlich auch zum Beispiel, ist es nicht teilweise auch unsere Vorstellung vom Leben mit Gott etwas Konservatives. Einfach was, wo wir all das in eine Büchse legen, nichts Lebendiges. So kann man konservativ auch verstehen, ich weiß, aber es gibt auch andere gesunde Ausprägungen von konservativ. Nein, das wäre nicht die Erwartung Gottes, sondern Gott möchte uns tatsächlich Raum schenken. Und hier bei dieser Pflanze ist klar, die verkümmert schon mit der Zeit, auch wenn sie äußerlich noch vielleicht recht gut aussieht. Mein Wunsch und Anliegen ist, dass wir unsere Beziehung mit dem lebendigen Gott als etwas erleben, ein Ort, wo Raum entsteht, um aufzublühen. Aber ich werde heute nochmal auf das Glas hier zurückkommen, weil eines ist auch klar, das war auch Schutz für diese Pflanze. Vielleicht habe ich hier was Neues entdeckt, ich probiere das mal noch mit einer anderen Pflanze, vielleicht muss ich da nie mehr gießen. Heute geht es jetzt also dann um Intimität und hier werden wir zusammen feststellen, Gott hat diese Intimität ganz bewusst auch in einen Schutzraum gestellt. Jetzt weiß ich nicht, was ihr unter diesem Thema heute erwartet habt, das hätte mich ja schon interessiert. Und vielleicht sind ein paar deshalb heute nicht da, weil ich sage, da geht es wahrscheinlich auch um Sex. Und ihr habt dieses Zitat gelesen auf, was ist Seite, ich glaube Seite 8 von Markus Schiller. Und da ist dreimal dieses Wort sogar fett. Nur ich muss gestehen, das ist ein Fehler, das hatte ich so nicht vor, das ist beim Kopieren entstanden. Aber ja, ich stehe dazu, heute geht es auch um sexuelle Intimität. Denn Gott hat das geschaffen. Aber gleichzeitig ist mir sehr wichtig, Intimität ist mehr als Sex. Viel mehr. Das wird heute der dritte Punkt sein, wo ich auch zeigen möchte, wenn wir an Gott glauben, ist Intimität viel, viel mehrschichtig als nur mit dieser Form der Intimität. Ja, wenn wir sogar an Gott glauben, dann ist Jesus Christus, der Mensch wurde, einer, bei dem wir verwundert feststellen, der war Single. Und er hatte nie in seinem ganzen Leben sexuelle Intimität hier auf Erden. Und dennoch spricht er nicht nur von Freude die Fülle, sondern stellt sie selber dar. Einer, der ledig war, der nie sexuelle Intimität hier auf Erden genossen hat und dennoch eine Liebe darstellt, die die höchste Form in der Bibel kennt. Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt. Wenn wir heute dieses Thema behandeln, so möchte ich das ganz bewusst auch tun, dass auch Singles, Witwer und Witfrauen, einsame Ehepaare, verliebte Jugendliche gleichermaßen etwas mitnehmen. So lade ich uns ein, dass wir lesen aus 1. Mose 2, 18 bis 25. 1. Mose 2, 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle Tiere auf dem Feld und alle Vögel unter den Himmeln und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Denn wie der Mensch die Lebewesen nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab jedem Vieh und Vogel unter den Himmeln und jedem Tier auf dem Feld seinen Namen, aber für den Menschen wurde keine Gehilfin gefunden, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er schlief ein, und er nahm eine seiner Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, formte eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sagte der Mensch, Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Leib sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, und dann ruft Gott oder gestaltet Gott ganz verschiedene Tiere und bringt sie dem Adam. Also ich muss sagen, in Vorbereitung, ich muss da richtig schmunzeln, hat Gott nicht richtig viel Humor? Bevor er Adam so seine Eva zur Seite stellt, führt er ihn in den Zoo. Und ich weiß nicht genau, welches Tier Gott da als erstes so geformt hat. Aber ich glaube, es war eine Schnecke, ganz bestimmt eine Schnecke. Und Adam nimmt dieses kleine Tier so auf seine Hand und er guckt sie an und sagt, wow, cool, immer das Haus dabei. Und er ist begeistert. Aber dann guckt er näher hin und sagt, nee, ab das ist mir doch zu schleimig. Und dann weiß nicht, was Gott dann gestaltet, vielleicht ein Hase. Und Adam ist richtig angetan und er guckt dieses Tier an, das plötzlich lebendig wird ja auch noch. Und er sagt, große Ohren, ausgezeichnet, die kann bestimmt sehr gut zuhören. Aber er hat es bald gemerkt, aber verstehen werden wir uns trotzdem nicht. Und sowieso, die waren bisher alle viel zu klein. Gut, es geht auch größer und Gott schafft die Giraffe und den Elefanten. Und Adam ist richtig, denke ich, wirklich begeistert und vielleicht auch erstmal erschrocken. Es hat ihn fasziniert, aber natürlich, als er wieder vernünftig denken konnte, war klar, der Hals ist zu lang und die Nase auch. Das passt nicht. Und dann kam der Affe. Und Adam war absolut begeistert. Er hat gesehen, Mensch, der Affe, keine große Ohren, keine große Nase, richtige Form, Hände, Füße, aber zu haarig. Ja, nachdem alle Tiere bei Adam vorbeigewangen waren, kommt diese ganz nüchterne Feststellung in Vers 20, aber ein Wesen, das ihm beistehen und sein Gegenüber sein konnte, war nicht darunter. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen humorvoll, aber ich glaube, wir alle merken, mit Tieren kann man kuscheln, sie sind treu, sind großartige Gesellen, können das sein. Sie können sogar in ein paar Dinge viel geschickter sein wie wir. Aber das war es nicht, was Adam gebraucht hat. Deshalb folgt jetzt tatsächlich die erste Vollnarkose beim Menschen, Operation am offenen Leib. Und nicht, weil Adam krank war, sondern weil ihm tatsächlich was gefehlt hat. Also ich muss euch schon sagen, hier wäre ich sehr gern dabei gewesen. Als plötzlich aus Adam die Eva geschnitzt wurde, und erst recht dieser Moment, als Adam aufwacht. Dann reibt er sich die Augen ganz verschlafen und plötzlich hellwach, als er seine Eva sieht. Und jetzt kann plötzlich Adam reden. Das erste Mal, wo wir wissen, was er sagt. Ich lese euch vor, er fängt sogar an zu dichten. Aus dem Neuen Evangelistischen kommt es sehr gut rüber. Er sagt, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir, sie soll Isha heißen, Frau, denn sie kam vom Isch, dem Mann. Ja, was für eine Begeisterung kommt hier zum Vorschein. Er merkt, das ist sie. Jemand wie ich, nur weiblich, ein Teil von mir, aus gleichem Holz geschnitzt, ein echtes Gegenüber. Jemand, der mich ausgezeichnet ergänzt. Und hier haben wir es wieder, ergänzende Einheit. Das ist das Anliegen der Schöpfungsgeschichte, als Gott Mann und Frau geschaffen hat. Nicht nur für die Ehe, sondern dass wir einander helfen und Hilfe annehmen. Das ist Gottes Grundgedanken. Im Neuen Testament greift der Paulus genau diese Stelle nochmal auf in Epheser 5. Und er sagt, wer seine Frau liebt, liebt sich selber. Und dort wird deutlich, wir bilden wie ein neuer Körper. So wie Hände und Füße zusammenwirken und sich ergänzen, so ist Gottes Wunsch für die Ehe, aber auch für das Miteinander in der Gemeinde, so unterschiedlich wie wir auch sind. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie anders wäre es, wenn wir Ehemänner unsere Frauen als jemand sehen, der zu mir gehört. Ein Stück von mir. Wie bedauerlich, wenn wir einander als Arbeitshilfe, Kuschelpartner oder sonst was abtun, da hätte es tatsächlich ein Tier hätte da genügt. Wie anders, wenn wir unsere Gegenüber, auch in der Gemeinde, als Menschen sehen, wo wir voneinander profitieren. Ein Miteinander, das auf Ergänzung ausgelegt ist. Wie viel Segen geht auch in der Gemeinde verloren, wenn wir einander nicht so wahrnehmen, sondern vielleicht sogar als Konkurrenz anstatt als Segen. Adam hat laut Hoffnung für alle formuliert, wir gehören zusammen in Vers 23. An dieser Stelle merken wir, es geht um eine Einheit als Mann und Frau, die einzigartig ist, exklusiv. Das ist hier eine Einheit, die Gott nur der Ehe vorbehält und deshalb nochmal mit Vers 24 bestätigt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Leib sein. Verlassen, verbinden, eins werden nach Leib und Seele. Ein Mann verlässt seine Mutter und er wird mit seiner Frau zusammengeschweißt. Ein Fleisch, das bedeutet ein neuer Eheleib, unmöglich, um wieder auseinanderzulösen. Und ein Mann mit seiner Frau, eine Frau mit ihrem Mann, ohne Wenn und Aber. Und in diese Einheit legt Gott sexuelle Intimität. Hier merken wir, Gott stiftet für die Ehe einen Raum. Einen Raum, wo Liebe tatsächlich gedeihen kann. Gott setzt Grenzen zu unserem Gewinn. Und hier kann ich mir vorstellen, sind welche, die gut zugehört haben, sagen, aber jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Irgendwie ganz komisch. Der redet von Raum, wo Gott uns schenkt, und jetzt soll der Raum mit Grenzen uns ein Segen sein. Nun lass es mir, gebt mir die Chance, das wenigstens kurz zu erklären. Ich glaube, bei dieser Pflanze waren wir uns einig, das ist zu einengend. Das ist kein Raum, der wirklich passt für diese Pflanze. Und gleichzeitig, finde ich, merken wir hier auch, trotzdem war hier Schutz vorhanden. Und ich glaube, wir alle kennen Bereiche in unserem Leben, wo ihr mit mir einig seid, Schutz, Raum, der auch eingegrenzt ist, kann auch was großartig sein, wenn er uns nicht wirklich so einengt, dass wir kaputt gehen. Es ist doch gut, wenn wir ein Zuhause haben, wo wir eine Türe zumachen können und wissen, hier bin ich geborgen, hier darf ich sein, hier werde ich nicht gestört. Es gibt aber auch zeitliche Grenzen, Zeiten, wo wir arbeiten und Zeiten, wo wir ausruhen. Und ich glaube, es kommt selten gut, wenn wir bei der Arbeit schlafen. Und ich glaube, es ist auch ganz gesund, wenn wir feste Schlafenszeiten haben. Und dann haben wir alle Grenzen, jeder von uns, wo wir sagen, das darf der andere noch bei mir und das wieder nicht. Umarmen, berühren. Und dann gibt's hier klare Grenzen, wo wir uns verletzt fühlen und vielleicht sogar missbraucht. Und wir merken, es gibt einen Ort von maximaler Intimität ohne Scham, wie bei den ersten Menschen in Vers 25. Aber da leben wir heute in einer Zeit, wo diese Grenzen absolut verschwimmen. Zum einen Freizügigkeit in aller Öffentlichkeit. Und dann hören wir immer wieder von schrecklichen Missbrauchsfällen, die uns erschüttern. Hier in der Schöpfungsordnung verankert Gott die Sexualität in einen Raum, in einen Schutzraum, den er Ehe nennt. Und diese Grenze schließt etwas ein, nämlich die Möglichkeit, beliebig einfach so nur sexuelle Intimität zu haben. Nein, Gott legt es in die Ehe, in eine verbindliche Ordnung, wo es gelingen kann. Kann man das heute noch so vertreten? Ist es nicht ein bisschen altbacken? Steht ja schließlich im Alten Testament, oder? Ja, ich glaube, hier können selbst in unseren Kreisen schon Einwände kommen. Ist doch klar, dass wir nicht von einem zum anderen hopfen. Aber vor der Ehe, da muss man es doch ausprobieren. Wir werden ja heiraten, wir haben schon einen Termin. Aber davor muss man das doch wohl genießen können. Wir werden ja schließlich schon heiraten. Es dauert nur noch eine Weile. Ich finde, es hört sich sehr nachvollziehbar an. Und ich muss sagen, ich freue mich heute schon so sehr über jeden, der überhaupt noch heiratet. Und wir müssen uns schon die Frage gefallen lassen, sind wir vielleicht wirklich die großen Spaßverderber? Das kann es nämlich nicht sein. Warum? Weil Gott und nur Gott die Sexualität erfunden hat. Es ist sein Gedanken. Er hat sich das ausgedacht. Aber er verbindet diese tiefe Form der Intimität mit absoluter Verlässlichkeit. Denn nur dort, wo ich mich doch auf einen anderen verlassen kann, können wir uns auch wirklich öffnen. Ich glaube, wir haben heute ein Problem, nämlich, dass wir Sex als Sache definieren. Das hat man, das tut man, das kann man sich sogar kaufen, das kann man angucken. Ist ein Ding geworden, das wir eben haben oder nicht. Und ich glaube, das prägt auch uns als Christen mehr, wie uns vielleicht lieb ist. Ich vermute, hier liegt auch der Grund, dass wir teilweise glauben, sexuelle Intimität ist etwas, das muss ausprobiert werden. Aber besteht hier nicht die Gefahr, sich am Ende als Lustobjekt gebraucht zu fühlen? Vielleicht sogar missbraucht? Lassen wir hier nicht in unserem Denken eine ganz kleine Türe offen. Selbst wenn wir die Ehe im Blick haben, dass wir sagen, wenn es dann doch nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, dann kann ich ja immer noch woanders hingehen. Und wir lassen uns fallen. Ja, wenn die Bibel hingegen von sexueller Intimität spricht, dann geht es hier nicht um eine Sache. Wenn ein Mann und eine Frau in der Bibel intim werden, dann wird häufig ein Wort verwendet, das wir heute nicht mehr verwenden. Wisst ihr das Wort? Erkennen. 1. Mose Kapitel 4, Vers 1. Adam erkannte Eva und bekommt ihren ersten Sohn. Dieser Begriff erkennen ist ein hebräisches Wort, Yada. Und dieses Wort beschreibt ein genaues Kennen und Beachten. Wenn Yada in einer Gemeinschaft von Mann und Frau geschieht, dann geht es in der Bibel immer um Fürsorge, Hingabe und eine tiefe Beziehung. Ein Ort, wo ich mich öffnen kann, ohne verletzt zu werden. Michael Herbst hat es, finde ich, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, wie das biblische Sexualverständnis aussieht, und weil ich es nicht besser kann, zitiere ich ihn. Er schreibt, wenn Menschen sexuelle Gemeinschaft haben, vereinigen sich zwei Leiber, aber eben auch zwei Herzen und zwei Seelen, zwei Lebensgeschichten. Sie trauen sich, sich zu öffnen und sich dabei nicht zu schämen. Sie verlassen sich aufeinander. Sie vertrauen, dass der andere nicht sagt, ich will zwar den ganzen Sex, aber dich ganz will ich nicht. Wenn zwei Menschen sich sexuell vereinen, werden sie verletzlich und sie öffnen sich weit. Sex folgt in der Bibel der Beziehung in ihrer Reife. Eine maximale Bindung schafft einen Raum, in dem sich maximale Intimität ohne Angst leben lässt. Ich bin ganz für dich da. Ich verspreche dir Treue und Fürsorge. Und darum öffne ich mich dir ganz. Wir werden ein Leib, weil wir vertrauen. Der andere steht zu mir, sorgt für mich. Er trägt meine Schwachheit, vergibt mein Zurückbleiben, pflegt den Leib, den er jetzt liebkost, auch dann, wenn er sich mal in Schmerzen windet. Ja, ich wünsche es mir neu, dass wir erkennen, wenn Gott uns hier eine Grenze setzt, ist es ein Schutzraum zu unserem Besten. Als Jesus über die Ehe gesprochen hat, kam er genau zurück auf diese Stelle. Und ich lese es euch vor in Matthäus 19, da sagt er, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Jesus war definitiv nie ein Spaßverderber. Er war der Lebensspender in Person. Weil Intimität tiefstes Vertrauen bedeutet, hat Jesus uns hier vorgelebt und vorgezeigt, was es bedeuten kann. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Er lautet, Intimität ist mehr als Sex. Ich bin mir sehr wohl bewusst gewesen in der Vorbereitung, dass das, was wir bisher gehört haben, für manche eine Herausforderung darstellt. Da gibt es so vieles, was in uns ablaufen kann. Sehnsucht nach Nähe, Verletzungen, Wunden, die da sind, die uns immer noch plagen, unsere Kämpfe und unser Versagen, auch das, was in der eigenen Ehe vielleicht gar nicht funktioniert. Und gerade hier stehen wir doch vor der Frage, gibt es Raum, wo Liebe aufblühen kann, ohne Gefahr verletzt zu werden? Ein Ort, wo wir auch heil werden an den Verletzungen, die wir schon erlebt haben. Wo entsteht auch die Kraft zum Versprechen, ich bleibe dir treu ein ganzes Leben? Wo finde ich einen Weg, wo Sexualität nicht nur kampfbehaftet ist? Lohnt es sich zu warten, auch auf den einen Ehepartner? Und hier finde ich, führt uns Genesis zu dem, dass wir erkennen, wer sexuelle Intimität möchte, bekommt es mit Gott zu tun, hat es mit Gott zu tun. Nicht nur, weil in sexueller Intimität ewiges Leben entstehen kann, ein Kind, sondern weil sexuelle Intimität das Wesen Gottes darstellt, sein Wesen, seine Art zu denken. Wir hatten vorher dieses Wort Yada erkennen und wisst ihr, für was dieses Wort noch verwendet wird? Für unsere Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ich lese euch mal vor, was in Hosea 2, Vers 21 steht. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Erkennen, hier ist genau dieses Wort verwendet. Wenn Gott so redet, dann verspricht er unauflösliche Treue und er steht zu seiner Treue, obwohl sein Volk untreu wurde. Er verspricht Fürsorge, er verspricht Erbarmen mit der Schwachheit. Er gibt sich hin bis in den Tod. Und das ist der Grund, warum Paulus in Epheser 5 genau unsere Stelle, die wir heute haben, verwendet und sagt, da gibt es ein unwahrscheinliches Geheimnis. Ich deute das, genau diese tiefe Intimitätsstelle, auf Jesus und seine Gemeinde. Epheser 5, 29 bis 32. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus, der Messias, mit der Gemeinde. Denn wir sind die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Krass, oder? Christus und seine Gemeinde bilden eine Einheit, sagt Gottes Wort, wie Mann und Frau. Nicht die Ehe ist das höchste Ziel unseres Lebens, sondern Jesus ist das höchste Ziel. Das ist es, was Paulus meint, wenn er die Einheit zwischen Mann und Frau mit Christus und der Gemeinde vergleicht. Du und ich wurden an dem Tag, wo wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, eine unzertrennbare Einheit mit Jesus in Leib. Eine Einheit, die so verbunden ist wie Mann und Frau in der Ehe. Für eine Ewigkeit mit dem, der die Liebe ist. Hier bei Christus finden wir den Ort, wo ich mehr Liebe erhalte, als ich ein Leben lang entdecken kann. Sogar eine Ewigkeit genügt dafür nicht. Hier bei Jesus kann auch mein kaputtes Herz wieder heil werden. Bei Christus gibt es ein tägliches Erbarmen, das mir Neubeginn ermöglicht. Nur bei Jesus entsteht diese Freiheit, sich zu entfalten und dabei eben nicht zu verkümmern. Nur bei Jesus erlebe ich eine Annahme, wo er mich durch und durch kennt, und zwar alles, und trotzdem zu mir hält. Bei Christus entsteht deshalb auch ein Miteinander, wo wir in der Gemeinde einander dienen und tragen. Das ist mein Wunsch für mich selber und auch für uns als Gemeinde, dass wir das wieder neu entdecken, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Ich hoffe, wir haben es heute gemerkt, back to the roots führt uns an einen Ort, wo tatsächlich auch tiefe Intimität möglich ist, weil Gott es in einen Schutzraum legt, aber gleichzeitig uns zeigt, es gibt beim lebendigen Gott einen Ort, wo ich mehr bekomme, viel mehr. Hier in Gschwend haben wir jetzt die Möglichkeit, zusammen Abendmahl zu feiern. Und die, wo online dann dabei sind, die möchte ich ermutigen, ihr könnt es zu Hause machen. Ich persönlich finde, das Abendmahl ist so ein Moment, wo uns ganz besonders vor Augen geführt wird, dass die Liebe Gottes etwas ist, das noch tiefer geht, als wir es uns in der Ehe vorstellen können. Und hier möchte ich ganz bewusst nochmal zurückkommen auf den Vers, den ich ganz am Anfang zitiert habe. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass es ein Leben hingibt für seine Freunde. Unsere Gesellschaft, die Liebe oft auf Gefühl reduziert, tut es so gut zu hören, dass es eine Liebe gibt von einem, der sein Leben für dich und mich hingegeben hat. Seine Liebe ist ein ewiges Treueversprechen. Eines, das die ganz solide Grundlage hat, Kreuz und Auferstehung. Und genau das feiern wir heute mit dem Abendmahl. Es ist verankert in Kreuz und Auferstehung. In 1. Korinther lesen wir das sehr deutlich. Wir feiern das Mahl zu genau diesem Gedächtnis, dass Jesus sein Leben gab für uns. Ja, wenn wir heute Brot und Wein nehmen zu uns, dann hat uns Jesus hier so was Starkes gegeben, um uns zu erinnern, seine Liebe ist mehr. Hier entsteht Raum zum Leben hinein in die Ewigkeit, befreit von Schuld. Ich glaube, wir können uns das gar nicht mehr richtig vorstellen, oft, was es bedeutet, ohne Schuld leben zu dürfen, ohne das plagende Gewissen. Ist schon so normal geworden für uns. Aber ich möchte heute noch was anderes betonen. Bei Jesus werden wir auch befreit vor Scham und Selbstverachtung. Weil Jesus sich für dich und mich entschieden hat, nicht nur mit Worte, sondern mit seiner ganzen Lebenshingabe, obwohl er unser Leben kennt. Wie froh bin ich, dass Jesus sich nicht an meine Taten bindet, sondern an seine Tat. Und die einfache Frage, die uns heute Morgen gestellt wird, ist, vertrauen wir Jesus? In der Offenheit, wo wir unser ganzes Leben vor ihm offenlegen und erleben, er darf sehen und bei ihm werde ich heil. Und so möchte ich heute einladen, dass wir ganz bewusst dieses Mahl feiern als etwas, das uns vor Augen führt. Es ist eine Liebe für uns vorhanden, die aus Gnade besteht. Zum gemeinsamen Staunen, dass Christus uns würdig erachtet. Und dass es sich danach sehnt, eine Ewigkeit mit uns zu verbringen. Eine Ewigkeit mit dir und mir. Das tun wir heute zusammen feiern. Und gleichzeitig ist es Abendmahl, wenn ich das so sagen darf, auch eine ganz intime Sache. Denn obwohl wir hier als Gemeinde miteinander das Abendmahl feiern, ist es doch etwas, wo jeder ganz persönlich vor Jesus steht, ganz alleine vor ihm. Und wir prüfen uns selbst, bin ich auch weiter bereit, mein ganzes Leben nur auf das eine zu setzen, auf seine Tat am Kreuz. Bin ich bereit zu bezeugen, ich benötige dich, Jesus, heute, genauso wie gestern und auch morgen. Im Gebet, ihm danken in die Augen zu schauen und zu erleben, er wird ganz persönlich und teilt sich mir dar. Aber dann ist es auch etwas, das uns verbindet, weil wir als Gemeinde merken, hier gibt es eine Einheit mit diesem einen, der für jeden von uns kam. Ich möchte noch mit uns beten und dann wollen wir zum Abendmahl gehen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ein Gott bist, der viel persönlicher wurde, als wir es ja je können. Ich bin dir wirklich von Herzen dankbar, dass du nicht nur Worte gemacht hast, dass du uns nicht nur tolle Gefühle schenkst, sondern dass du einer bist, der sich hingibt, hingab einmal am Kreuz und auch heute sich wieder hingibt für uns. Und so möchte ich dich bitten, dass wenn wir heute zusammen auch dieses Gedenkfeiern haben, diese Abendmahl, wo wir auch Liebesmahl dazu sagen können, dass wir es erleben, du bist hier, du wirst so persönlich mit uns. Du hast damals in diesem schwersten Moment an uns gedacht und uns was hinterlassen als so starkes Erinnerungsgedenken, wo wir etwas haben zum Anfassen, zum Schmecken und Sehen. Und ich bitte dich, dass du uns zu Glauben stärken dient. Amen.